Ja, und wir blicken oder hören besser gesagt zurück ins Jahr 2014.
Das interessiert uns natürlich zu gucken, wie ist einfach dieser Großteil der Bevölkerung, der hier in den Favelas wohnt, wie ist sozusagen deren Sicht auf all das, was jetzt auch gerade passiert?
Und die meisten ausländischen und die meisten brasilianischen Journalisten, die sitzen gerade einfach in den Stadien oder sie streifen auf der Fanmeile umher. Also da ist eine extrem hohe Dichte an Kamerateams aus allen Ländern der Welt. Und wir haben uns entschieden, eben eher diese Perspektive der Favelas einzunehmen, also zu gucken tatsächlich, was hier passiert.
Die Journalistinnen Julia Jaroszewski und Sonja Peter-Andl, vor 2 Jahren im Medienmagazin während der Fußball-WM in Rio aus der größten Favela Rocinha. Seit 2009 kennen sie Brasiliens Favelas von innen. Seit 2011 können wir bei ihrem Multimedia-Projekt auch global Anteil nehmen. favelawatchblog.com ist ihre Adresse. Aber sie sind auch bei den sogenannten konventionellen Medien unterwegs, zum Beispiel bei Spiegel Online. Wie vor 2 Jahren müssen wir allerdings das Skype-Gespräch sicherheitshalber aufzeichnen. Per Periskop ging zwar noch vor 3 Tagen ein einigermaßen technisch vertretbares Signal in die Welt, mit dem Regen als Ursache der Störung, aber für ein Radiointerview braucht man ein stabiles Netz. Hallo Julia und Sonja, wo seid ihr gerade?
Hallo, wir sind gerade in Rio de Janeiro, heute nicht in der Favela Rocinha, sondern in Botafogo bei einem Bekannten, weil unser Internet leider sehr schlecht war, zu schlecht, um tatsächlich eine stabile Skype-Verbindung nach Deutschland aufzubauen.
Aber was hat der Regen mit dem Internet zu tun? Geht das nicht durch Kabel?
In der Rocinha gibt es ja relativ abenteuerliche Kabelbündel, die sich um die Häuser wenden. Das ist auch interessant, wenn man dann Internet gelegt bekommt. Das sieht so aus, dass 2 Bauarbeiter bzw. 2 Dienstleister der Internetfirma dann quasi auf dem Balkon und auf den Häuservorsprüngen einmal ums Haus versuchen rumzugehen und dieses Kabel dann quasi an den großen Strom anschließen. Und das Problem ist eben, dass diese Kabel relativ anfällig sind. Also es passiert immer wieder, dass es genau Stromausfälle gibt, dass Internet ausfällt, dass es manchmal auch Brände gibt, die extrem gefährlich sind. Und heute hatten wir halt einen sehr starken Regen. Und
Wir haben auch einen Internetanbieter, so einen von diesen 3 Internetanbietern, die es in Rocinha gibt. Und eigentlich ist es ein recht stabiler. Allerdings wissen wir auch gar nicht, wie viele Menschen bei uns in unserem Hausblock quasi da drin hängen. Also ich könnte jetzt überhaupt nicht beurteilen, wie viele Menschen eigentlich da jeden Tag irgendwie versuchen, im Internet irgendwas downzuladen oder überhaupt irgendwas zu schreiben. Aber man merkt natürlich irgendwie, wenn man abends zu Hause ist, dass es grundsätzlich auch schlechter wird. Und dann kollabiert es halt auch mal hin und wieder.
Aber es hört sich schon so an, als ob man dafür bezahlen muss. Das war, als ich 2007 die Gelegenheit hatte, mal Rocinha zu besuchen, eher nicht so. Da war alles illegal, selbst der Strom.
Das hat sich natürlich stark verändert. Die Rocinha wurde ja besetzt. Also das heißt, man hat versucht, mit Polizeipräsenz eben vor WM und vor Olympia dort auch die staatliche Ordnung zu etablieren. Und dazu gehört natürlich auch, dass Anbieter wie die Stromfirma Light, die natürlich mittlerweile tatsächlich ihren Strom dort anbieten, dass die Leute zahlen müssen. Und die mussten sich natürlich auch erst daran gewöhnen. Aber es ist mittlerweile so, dass auch Favela-Bewohner eben ganz normal ihre Rechnungen begleichen müssen.
Ja, beziehungsweise 2011, als die Rocinha besetzt wurde, waren natürlich irgendwie Light und Netflix, also nicht Netflix, sondern Netschi, ne, der Internetanbieter auch fürs Fernsehen, waren die allerersten Firmen, die in die Favelas gekommen sind und im Endeffekt ihre Kunden gesucht haben, die dann dafür zahlen müssen, dass sie tatsächlich ihre Dienste nutzen.
Genau, das Internet heißt ja Internetchi. Fand ich auch immer sehr lustig, wenn man so ein kleines I immer noch ranhängt, wie Hodgy Doggy. Aber vielleicht auch nochmal zu den Favelas als in der Entwicklung betrachtet. Für diejenigen, die maximal die malerischen Hubschrauberflüge jetzt zu Olympia gesehen haben. Favelas konnte man mal übersetzen mit Armviertel, aber das war schon vor 2 Jahren, als ich euch in der Sendung hatte, schon sehr unvollständig. Mit Arm, Reich, glaube ich, greift's nicht, oder?
Nee, ist sehr, sehr divers. Also ich habe heute gerade auch gesehen, wieder auf einem Medium, da steht Elendsviertel, also noch schlimmer als Armenviertel, was tatsächlich sehr, sehr schwierig zu verstehen ist. Im Endeffekt gibt es halt mehr als 1000 Favelas in Rio noch immer und die werden von unterschiedlichsten Menschen regiert, beispielsweise von 3 verschiedenen Drogenbanden. Die liegen auch in ganz unterschiedlichen Regionen. Es gibt die in der Südzone, wo mehr Touristen sind. Es gibt die in einer wirklichen Nordzone, wo kaum jemand vorbeikommt. Dann gibt es die, die direkt im Stadtzentrum liegen. Und selbst dort gibt es ganz viele unterschiedliche soziale Klassen. Es sind halt Viertel, urbanisierte Viertel halt eben zum Teil. Ja, man kann nicht sagen, dass es vollständig integrierte Viertel sind im Sinne von der Infrastruktur her etc. Aber sie sind eben sehr komplex. Also bei 1000 Favelas ist die Struktur menschlich sehr komplex. Es gibt Menschen, die aus dem Nordosten hierher gekommen sind. Es gibt eine Bevölkerung, die ja eher aus Salvador oder die tatsächlich eher aus dem Süden gekommen ist. Es gibt die Favelas, wo Menschen leben, die wirklich hier nur in Rio geboren sind, also die Carioca da Gema. Insofern gibt es auch wirklich kulturelle Unterschiede und soziale Unterschiede, die da alle zusammenmischen und zusammenmixen und jeder Favela eigentlich das eigene Bild geben.
Wir leben ja in der Rosina, also der größten Favela von Rio, und allein, wenn man dort durch die verschiedenen Stadtviertel läuft, kann man sehen, dass es eben eine extreme Vielfalt gibt. Also dass es teilweise natürlich entlang der Hauptstraße also Häuser gibt, die auf den ersten Blick relativ normal erscheinen, auch wenn es eben quasi angemalte Ziegelhäuser sind. Und dann gibt es eben Teile, also Siedlungen, die schlecht angeschlossen sind, in denen eben nur Trampelpfade durchführen, wo es keine richtigen Straßen gibt. Und wo die Leute zum Teil einfach in richtig, also in einer abbruchreifen Hütten leben, keine Strom, kein Wasser haben, wo die Abflusskanäle vor dem Haus einfach offen vorbei fließen.
Das ist tatsächlich immer noch das größte Problem, ne? Unabhängig davon, inwiefern die jetzt entwickelt sind, was da für Schulen existieren, welche Fastfood-Restaurants oder Banken dort existieren. Beispielsweise in der Rosinha ist wirklich immer noch eines der allergrößten Probleme ein fehlendes Abwassersystem. Und das muss man sich mal vorstellen, wenn dort Menschen leben, also bis wirklich 300.000 Menschen, und es gibt einfach keine funktionierende Abwasserversorgung, dann ist es echt ein Gesundheitsrisiko.
Und früher war es auch ein Ort, in dem der Drogenkrieg ausgetragen wurde. Ich nenne nur mal als Stichwort City of God, diesen Film, der das sehr eindrucksvoll eingefangen hat, Cidade de Deus. Und nun ist das Interessante, was mich beim Sehen der Olympia-Eröffnungsveranstaltung plötzlich richtig geflasht hat, als ich hörte, dass der Regisseur dieses Films, Fernando Meirelles, der künstlerische Leiter im Maracanã-Stadion, eben diese gigantische, aber eben nicht pompöse Inszenierung dort gemacht hat. Ist das etwas, was bis zu den Favelas wieder zurückwirkt, dass es sozusagen einer ist, der ja das Leben von uns eingefangen hat, der es jetzt geschafft hat, der Welt zu zeigen mit Hilfe von Choreografie, Licht und Musik, was auch uns betrifft?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass sich die gesamte Perspektive auf die Favelas, auf den Alltag der Favelas, was in Favelas passiert, in den letzten Jahren, gerade auch im Kontext der Großereignisse, stark verändert hat. Das heißt, wir forschen ja viel zur Digitalisierung, wie das Internet die Favelas und die Sichtbarkeit der Favelas quasi verändert. Und in den letzten Jahren ist es eben den Favela-Bewohnern gelungen, auch über Social Media, Internet, ihre eigenen Perspektiven stärker in diese Mainstream-Gesellschaft Brasiliens hineinzutragen. Und es wurde natürlich tatsächlich auch viel berichtet, so, also nicht von uns, von ausländischen Journalisten, auch von brasilianischen Journalisten mittlerweile über die Favelas. Und das heißt, es gibt Diskussionen darüber und die sind sichtbarer geworden. Es ist interessant, dass die Favelas in dieser ja geschichtlichen Darstellung Brasiliens tatsächlich auch thematisiert wurden in der Eröffnungsveranstaltung.
Das ist natürlich auch ein sehr geschickter Zug, weil man weiß, alle Menschen oder sehr, sehr viele Menschen, die in den Favelas hier leben, einfach sehr unzufrieden sind mit den Olympischen Spielen und dass man sie natürlich dahingehend doch irgendwie repräsentiert. Wobei man auch bei den Tests, ne, es gab dann diverse Testläufe davor, viel Kritik auch irgendwie an der Präsentation existiert, die dahingehend auch noch geändert wurde. Was ich jetzt tatsächlich schön fand, ich weiß gar nicht, wie sehr das in Deutschland wurde, aber da gab es ja im Endeffekt diese Pflanze, die jedes Team vor sich hergetragen hat, was ja auch die Favela repräsentiert. Im Endeffekt ist Favela ja eine Pflanze gewesen. Das ist schon sehr schön, dass dieses Thema aufgenommen wurde. Trotz alledem ist es natürlich auch eine Beschwichtigung der Bewohner, die in den Favelas leben, mit dem ganzen Event, mit dem sie eigentlich großteilig unzufrieden sind.
Also diese Integration der Favela in die Eröffnungsveranstaltung ist natürlich auch eine Art Beautification, weil natürlich eher dieses positive Erbe betont wurde und diese positiven Seiten. In den Favelas sind in den letzten Jahren eben zahlreiche junge Stimmen sichtbar geworden, die selbst aus ihrer Perspektive über den Favela-Alltag berichten, sei es jetzt irgendwie kulturell, über Musik, auf Social Media. Eine dieser jungen Stimmen ist die Performance-Künstlerin Black Eva aus der Favela Rosinha, in der wir auch leben. Wir kennen sie seit mehreren Jahren, haben jetzt auch wieder Interviews gemacht und sie versucht eben mit ihrem mit Funky, also mit der Musik, die aus den Favelas kommt, aber gleichzeitig auch mit einem sozialen Bewusstsein und Bildung, die Schwierigkeiten der Favela, des Alltags, aber auch eben dieses neue Selbstbewusstsein der jungen Generation einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Black Ivas neuer Song ist gerade erst rausgekommen, Diligencia. Und wir können ja mal kurz reinhören.
Estão dizendo por aí que eu só quero aparecer, que meu talento se limita a Beyoncé. Até vão me aplaudir de um modo blazer, mas lá no fundo eles só querem me fuder. Já fiz Nelson, já fiz Shakespeare, agora eu vou fazer parte do movimento enegrecer. Já fiz Nelson, já fiz Shakespeare, agora eu vou fazer parte do movimento enegrecer. Cara de viado, jeito de mulambo, por que me tá com pedra me chamando de mavambo? Ativista acadêmico, Deus tá de olho, tô comprando baseado lá no pico do meu morro. É fácil de gritar, baile de favela, mas quero ver ter que morar naquela merda, com a polícia invadindo a sua casa sem ter pena, e o doutor dizendo meu salário não aumenta. E se vier me perguntar o que eu tô fazendo aqui, tô resistindo pra não ter que te servir. Se vier me perguntar o que eu tô fazendo aqui, tô estudando pra não ter que te servir. Tô estudando pra não ter que te servir. Tô estudando pra não ter que te servir. Tão dizendo por aí que eu só quero aparecer, que meu talento se limita a Beyoncé. Até vão me aplaudir de um modo blazer, mas lá no fundo eles só querem me fuder. Já fiz Nelson, já fiz Shakespeare, agora eu vou fazer parte do movimento enegrecer. Já fiz Nelson, já fiz Shakespeare, agora eu vou fazer parte do movimento enegrecer. Jeito de mulambo, por que me tá com pedra me chamando de mavambo? Ativista acadêmico, Deus tá de olho, tô comprando baseado lá no pico do meu morro. É fácil de gritar, baile de favela, mas quero ver ter que morar naquela merda, com a polícia invadindo a sua casa sem ter pena, e o doutor dizendo meu salário não aumenta. E se vier me perguntar o que eu tô fazendo aqui, tô resistindo pra não ter que te servir. Se vier me perguntar o que eu tô fazendo aqui, tô estudando pra não ter que te servir. Tô estudando pra não ter que te servir. Tô estudando pra não ter que te servir. Tô estudando pra não ter que te servir.
Black Eva Diligencia aus der Favela Rossigna?
Aus der Favela Rossigna, genau. Ja.
Und worüber hat sie gerade gesungen?
Black Eva thematisiert eben einfach diesen Generationenbruch. Das heißt, es ist eben auch so ein bisschen eine kämpferische, selbstbewusste Haltung. Sie wollen nicht mehr, die jungen Favela-Bewohner wollen zunehmend einfach nicht mehr die Hausmädchen und die Busfahrer sozusagen der Reichen sein, sondern eben durch Bildung selber aufsteigen. Sie hat es auch geschafft, also persönlicher Hintergrund ist, dass sie an einer Theaterschule, einer renommierten Theaterschule in Rio de Janeiro, die Aufnahmeprüfung geschafft hat und eben über die Bildung den Weg gefunden hat, sowohl einfach den Weg aus der Favela zu finden oder so ein neues Bindungsglied zu werden zwischen dieser sehr elitären brasilianischen weißen Gesellschaft auch und eben dem Alltag in der Favela. Und die Kunst ist eben dieser Brückenschlag, über den das funktioniert. Und darüber singt sie auch in ihrem Lied.
Und singt natürlich auch darüber, dass es nicht so einfach war, weil sie eben eine der ersten Schwarzen war an dieser wirklich sehr renommierten Schule und halt auch nicht so leicht angekommen ist, ne? Weil man einfach sehr viel stärker reflektieren musste, was im Endeffekt bedeutet. Ich komme aus einer Favela und bin jetzt hier auch in einer eher intellektuelleren Schicht unterwegs. Und wie werde ich als Favela-Bewohner wahrgenommen und wie kann ich will eben nicht nur Shakespeare lernen, das hat sie gemacht, das fand sie total spannend, aber im Endeffekt will sie eine Mischung mit ihrer Musik herstellen aus Funk und doch aus mehr Kunst, Funk, der eben aus der Favela kommt und darin eben ihre Geschichte erklären. Also wirklich eine Mischung hinzubekommen zwischen dem, was früher elitär war und was doch ganz originär aus ihrer Herkunft entspricht.
Ich höre aber immer so ein bisschen heraus, dass es auch für Favela-Bewohner wichtig ist, rauszukommen, im normalen Leben anzukommen. Kann das sein?
Die Favela ist für viele natürlich nach wie vor der Lebensmittelpunkt und es kommt immer ein bisschen drauf an. Also viele Bewohner fühlen sich dort tatsächlich wohl, weil es eben eine Community ist, weil es teilweise wie ein Dorf ist, trotz all dieser Probleme, die dort existieren. Es gibt andere, die mit ihren Familien zum Beispiel auch aus der Rosinha oder aus dem Complexo do Alemão tatsächlich rausziehen wollten, um in Gebiete zu ziehen, die eben einfach sicherer sind, in denen man leben kann, ohne jeden Tag fürchten müssen, dass die Kinder eben nicht mehr von der Schule nach Hause kommen, weil Schießereien stattfinden. Und es gibt aber auch junge Leute, die rausgehen wollen, aber die trotzdem in der Favela weiter wirken wollen oder über soziale Projekte zum Beispiel diesen Lebensalltag verändern möchten. Und dazu gehört eben Black Eva.
Ja, die Frage ist trotz alledem, was ist eigentlich ein normaler Alltag? Ne? Weil ein normaler Alltag ist in Brasilien einfach immer sehr schwierig zu beschreiben, weil wenn wir jetzt einfach in die Geschichten schauen, die etwas elitärer sind, dann würde ich es auch nicht als normal bezeichnen, wenn die Kinder halt morgens und abends mit dem Chauffeur zur Schule gefahren werden und wieder abgeholt werden, dass man eine Sicherheit vom Haus hat etc. All das denken halt viele, das sei ein normaler Alltag, aber das ist eben doch ein sehr konstruiertes Leben. Und wenn man sagt, dass das Favela-Bewohner in dieses Leben sich hinein wünschen, dann ist das wahrscheinlich tatsächlich eher die Sicht von außen, von jemandem, der vielleicht aus Deutschland kommt und glaubt, dass man sich mit einer Schicht, die im Asfalto, in diesen ganz normalen Stadtvierteln hier, ja, die eben keine Favelas sind, dass das miteinander kongruent ist, aber das ist es im Endeffekt nicht. Ne? Also das sind ganz, ganz komplexe, unterschiedliche Schichten, die hier beispielsweise in Rio aufeinandertreffen.
Aber wie ist es zum Beispiel mit der Rafaela Silva, die ja doch im Judo gewonnen hat, Gold für die Favelas? So habe ich es zumindest bei euch auf dem Blog gelesen. Was ist ihre Motivation, rauszukommen oder sozusagen den Ruhm zurückzutragen in die Favela?
Ich würde sagen, da gibt es eigentlich kein Entweder-Oder. Also sie hat angefangen zu kämpfen, weil ihre Eltern wollten, dass sie so ein bisschen disziplinierter wird und eben nicht nur auf der Straße, sich auf der Straße rauft. Und sie wollte wahrscheinlich einfach besser werden und wusste aber auch, wie man sich durchbeißen muss. Natürlich ist sie wahnsinnig stolz, das hat sie ja auch bei den ganzen Presseveranstaltungen gesagt, dass sie jetzt diesen Titel nach Hause getragen hat. Und in der Cidade de Deus, in der City of God, sind die Bewohner auch stolz auf sie. Also selbst wenn die Leute eben nicht hinter den Olympischen Spielen stehen, die sie stark kritisieren, freuen sie sich natürlich, dass eine junge Frau, die schwarz ist, die aus der Favela kommt, es eben geschafft hat, diesen Titel oder diese Goldmedaillen für Brasilien zu gewinnen und die Favelas dadurch natürlich auch aufgewertet wurden.
Eine Kampfsportart.
Was aber ganz typisch ist in den Favelas, also Jiu-Jitsu und Judo, Capoeira, all diese Sachen sind ganz, ganz typische Sportarten, die in den Favelas existieren.
Kampfsportart ist ein wichtiges Thema, weil eigentlich ist zumindest in Europa angekommen, dass man nochmal massiv vor Olympia die ganzen Gebiete befriedet haben will. Ist denn tatsächlich der Frieden in Rio ausgebrochen?
Ja, wenn wir in unsere Favela gucken, in die Rosinha, ich sage jetzt einfach mal unsere Favela, dann kann man eigentlich ganz klar sehen, dass sich die Polizei zurückgezogen hat. Es gab halt zwischenzeitlich sehr viel mehr Schießereien, sehr viel mehr Polizeigewalt. Es ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man sich erhofft hatte. Und die einzige Möglichkeit im Endeffekt, das jetzt Olympia nicht weiter ausbrechen zu lassen, zumindest in der Rosinha, war ein Rückzug der Sicherheitskräfte. Während das aber im Complexo do Alemão, jetzt in der Nordzone beispielsweise, ganz anders ist. Also da haben wir die letzten 3-4 Tage durchgängig Schießereien mit Opfern auf beiden Seiten, also auf Seiten der Polizei und auch auf Seiten der Favela-Bewohner, dass die Befriedung im Endeffekt fast überall als gescheitert betrachtet wird. Auf Seiten der Bewohner natürlich, von Seiten der Polizei klingt das anders. Wobei auch der Staatssekretär der Sekretär für innere Sicherheit hier in Rio gesagt hat, dass das im Endeffekt der Kampf gegen die Drogenbanden verloren ist. Ja, also da klingt das alles auch nicht mehr so positiv. Also die Lage ist schon kompliziert.
Und also über Social Media wird eben diese andere Seite der Medaille sichtbar, eben genau diese Gewalt, die Schießereien, von denen Julia gesprochen hat, werden darüber transportiert, weil das natürlich auch nichts ist, was man offiziell sozusagen in Rio so als präsent oder so zeigen möchte von den Olympischen Spielen. Aber die Lage ist eben dramatisch.
Aber mehr als denn je ist ja die Möglichkeit, über eine Gegenöffentlichkeit aufmerksam zu machen auf die Probleme und eben nicht nur die Polizeimeinung als die geltende, vorherrschende Meinung nach außen zu transportieren. Inwieweit wird das denn überhaupt zur Kenntnis genommen oder ist das nur sozusagen zur Bewältigung der eigenen Problematik, dass man sich gegenseitig die Fotos schickt oder findet das auch tatsächlich in den herkömmlichen Medien Resonanz?
In den Favelas ist es mittlerweile so, dass diese Videos von Schießereien, also Videos und Fotos von Schießereien, von Hausdurchsuchungen, von den Toten, von den angeschossenen Menschen, die dort ins Kreuzfeuer geraten, mittlerweile auch eine größere Öffentlichkeit über die Favelas oder die jeweilige Favelas hinaus erreichen und dass selbst die Massenmedien mittlerweile eben auch Geschehen aufgreifen und darüber berichten, was passiert, auf Basis dieser Social-Media-Beweise.
Social-Media-Beweise oder eben auch diverse Apps, die tatsächlich festhalten, wo, wann genau exakt geschossen wird, dass man auch beispielsweise Polizeigewalt, die sehr repressiv hier ist, also die Polizei, dass man das tatsächlich direkt auf bestimmte Server senden kann, damit das eben nicht von den Handys, die oftmals dann konfisziert werden, dass es dann gelöscht werden kann. Also das ist tatsächlich schon sehr sichtbar und es geht dann eben nicht nur an die Medien, sondern auch an die Justiz und an die Polizei, an die anderen, auf die andere Seite der Sicherheitsbehörden, um dann im Endeffekt solche Gewalttaten zu beweisen.
Julia Jaroszewski und Sonja Peter-Andel, freie Journalistinnen unterwegs auf vielen Plattformen. Auf eine möchte ich wirklich nochmal ganz dringend hinweisen, favelawatchblog.com. Dort auch Aktuelles zu Olympia und aber aus einer wirklich sehr interessanten anderen Perspektive. Und jetzt hier zu hören gewesen im Radio 1 Medienmagazin mit einem sehr dann doch ausführlichen Report. Ich bedanke mich recht herzlich und vielleicht warten wir nicht, bis mal wieder Fußball-Weltmeisterschaften sind oder Olympia. Das kann noch dauern, sondern möglichst bald mal schnell wieder mit Neuigkeiten aus der Favela Rossinia. Ich bedanke mich recht herzlich.
Danke dir auch.
Danke, tschüss.